Mach ruhig, genau. Das war schon mal ein guter Start. Darf ich vorstellen, der Heilige Geist, ihr Lieben, das ist die Predigtreihe, die wir gerade haben. Und das ist ja so ein heikles Thema. Ihr habt gemerkt, in den vergangenen Predigten haben wir immer wieder versucht, auch dieses angstbesetzte Thema, was es ja in der Tat für einige ist, auch so entsprechend vorzubereiten. Und bei dem Thema Angst ist mir gerade auch jetzt in der WM-Zeit mein Lieblingsspruch eingefallen, den einer der Fußballspieler gesagt hat, die ich eigentlich ganz cool finde. Das war Paul Breitner. Er hat gesagt, am Anfang hatten wir die Hosen voll und später lief es dann auch ganz flüssig. Also ich wünsche uns, dass das Thema Heiliger Geist irgendwie auch immer flüssiger wird, also jetzt im positiven Sinne, und dass wir keine Angst mehr davor haben, sondern dass es halt immer besser wird mit dem Thema Heiliger Geist, weil ich glaube, dass es da in den letzten Jahrzehnten viele, viele Verirrungen, Verwirrungen gegeben hat und viel böses Blut, und ich hoffe, dass wir dazu beitragen können durch diese Predigt, dass das abgebaut wird. Wir haben darüber nachgedacht, dass der Heilige Geist von Jesus ausgesandt wurde. Der Heilige Geist ist nicht irgendwer, sondern Jesus selbst hat gesagt, ich gehe und ich werde euch einen an meiner Stelle senden. Du musst keine Angst haben vom Heiligen Geist, der kommt von Jesus. Es ist nicht irgendetwas Nebulöses, irgendwas, wovor du Angst haben musst, irgendwas, was spooky ist, sondern direkt von Jesus. Der Heilige Geist ist Person, du kannst mit ihm erfüllt werden, du kannst seine Gaben bekommen, darum soll es heute gehen. Letztes Mal haben wir von Volker gehört, über die Frucht des Geistes. Es heißt es ja, wir sagen ja häufig, es sind die Früchte des Geistes, da steht aber die Frucht. Und dann werden einige Merkmale aufgezählt. Und eigentlich geht es darum, dass wir in unserem Charakter immer mehr Jesus ähnlich werden. Das sind alles Charaktereigenschaften von Jesus. Die Frucht des Geistes in deinem Leben ist Jesus. Wen sehen die Menschen in deinem Leben? Sehen sie Jesus? Dann passiert etwas, das wirkt der Heilige Geist durch dich. Und heute wollte ich weitermachen mit einer Predigt. Was bewirkt der Heilige Geist durch dich? An Pfingsten ist etwas Wunderbares passiert. Ich habe immer hier so die Feuerzungen, wie es da in der Pfingstgeschichte heißt, in der Apostelgeschichte. Es zerteilten sich wie Feuer auf den Köpfen. Der Heilige Geist ist gekommen. Die Jünger haben Kraft bekommen. Sie haben in fremden Sprachen gesprochen und so weiter und so fort. Was bewirkt der Heilige Geist durch dich? Im ersten Petrusbrief sagt Petrus zur Gemeinde und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er erhalten hat. So erweist ihr euch als gute Verwalter der vielfältigen Gnaden Gottes. Das ist nicht nur der Appell an die Gemeindeleitung. Das ist der Appell an die gesamte Gemeinde. Du bist beschenkt, kann man so sagen. Da heißt es, Petrus benutzt hier ein Wort, das heißt Charis. Charismatika kennt ihr ja vielleicht das Wort. Das sind Gnadengeschenke. Gott, der dir etwas schenkt, das sollst du einsetzen. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Christ geworden bist, dann kannst du davon ausgehen, dass du etwas von Gott bekommen hast, womit du ein Geschenk sein kannst für andere Menschen, für die Gemeinde, für deine Umgebung. Das sollst du einsetzen. Damit sollst du den anderen Menschen dienen. Hast du nicht für dich selbst bekommen, so nach dem Motto, ey, ich habe 5 Gnadengaben bekommen, du hast nur 3. Guck mal, ich habe hier 5 Wimpel an der Brust. 4, stimmt. Ja, danke, Carsten. Ja, du hast den Finger nicht gesehen. Darum geht's, ja? Also, dass wir mit dem, was wir von Gott bekommen haben, dass wir das einsetzen. Unsere Erlösung ist Gnade, ist ein Geschenk. Wenn du überhaupt zu Jesus gehörst, ist das ein Geschenk. Das sagt die Bibel an vielen Stellen. Deswegen, du wirst nicht automatisch Christ. Du wirst auch nicht automatisch erlöst, sondern es ist Gott, der dir ein Geschenk anbietet, und ein Geschenk hat den Charakter, dass du ihn als auspacken musst und annehmen musst. Es gibt nicht auch Leute, die schenken dir etwas, wo du sagst, nee, kannst du behalten, möchte ich gar nicht haben. Auch bei Erbschaften ganz heißes Thema. Du kannst ganz viel erben und kannst aber auch ganz viel Schulden erben. Du musst dich entscheiden, ist es weise, diese Erbschaft anzunehmen oder sie auszuschlagen. Genauso ist es bei den Geschenken, die Gott dir anbietet. Du hast die Möglichkeit, dieses Geschenk Gottes anzunehmen, der Erlösung. Und du kannst sagen, okay, das nehme ich an. Das hat aber auch Konsequenzen, nämlich dass du dein altes Leben bei Gott ablegst und sagst, ich werde nicht mehr so weitermachen wie vorher. Ich habe nicht vor, weiter den Weg der Sünde zu gehen. Ich habe nicht vor, weiter mein eigenes Ding zu machen. glaube, das sollte ich besser rausnehmen. Gib mir mal lieber das andere Mikro. Das, Dankeschön. Der Heilige Geist beschenkt dich aber nicht nur mit der Erlösung, sondern der Heilige Geist beschenkt dich auch mit Gaben. Die Gaben, die du einsetzen darfst für die Zeit, die du noch in dieser Welt lebst. Dient einander in diesen Gaben. Das kann aber auch falsch gelebt werden. Das kann ausgelebt werden in einer Gemeinde. Zum Beispiel im Neuen Testament können wir das sehen. Da gibt es eine Gemeinde, wo diese Gaben sehr merkwürdig ausgelebt werden. Da gibt es Leute, die fangen an, sich über Gaben zu streiten. Und die fangen dann auch an, darüber Parteiungen zu haben. So nach dem Motto, wir sind die Partei der Sprachenredner. Korinthergemeinde zum Beispiel. Am Anfang des Korintherbriefs kann man lesen, Paulus schreibt an eine Gemeinde und er kriegt so einen Hals, als er mitkriegt, was da abgeht in der Gemeinde. Er sagt, Leute, wie kann es sein, dass es bei euch Parteiungen gibt? Einige sagen, sie gehören zu Apollos, einige sagen, sie gehören zu Paulus, einige sagen, sie gehören zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Und dann spricht er über die Sprachenrede und über die prophetische Rede und offensichtlich in eine Gemeindesituation hinein, wo das nicht so schön gesittet Norddeutsch abgegangen ist wie bei uns hier. Ihr sitzt alle gesittet auf den Stühlen, verhaltet euch einigermaßen zivilisiert und in, ja, das kann ich leicht sagen von hier vorne. Und in der Gemeinde in Korinth gab es die Situation, dass die alle durcheinander in Sprachen gebetet haben. Die haben durcheinander gesammelt und da kommen Leute rein und sagen, Leute, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Was ist denn das hier für ein Laden? Ja, so war die Situation, so müsst ihr euch ja vorstellen. Also man kann die Gnadengaben, die Geschenke, die Gott einem gibt, auch falsch einsetzen. Und da sagt Paulus, da muss ich etwas zu schreiben. Da fühle ich mich herausgefordert, meinen Takt zu sagen. Wie setzen wir die Gaben denn richtig ein? Es kann auch, ich werde gleich einige Stellen da vorlesen. Es kann sein, dass dir die Gaben, die du von Gott bekommen hast, dass sie sich stolz machen, dass du sagst, ich bin aber besser als du. Ich bin wichtiger im Reich Gottes als du. Keine Ahnung, weil ich hier vorne stehe, bin ich wichtiger als die Leute, die hinten an der Tür stehen zum Beispiel. Ist aber nicht so. Wenn Gott einige Menschen die Gabe gegeben hat, hier vorne zu stehen, dann ist das nicht wichtiger und wertvoller als jemand, der da Kaffee austeilt. Alles soll wichtig sein, damit Jesus verherrlicht wird. Wenn ihr nachher den Leuten da, wenn ihr da euch einen Kaffee holt, sagt ihm mal Danke dafür, dass sie euch da jedes Mal Kaffee und Getränke bereiten. Das ist ein Dienst, wo Leute eine Gabe haben von Gott, die sie einsetzen. Wunderbar. In dieser Gemeinde legen ganz viele Menschen das zusammen, was Gott ihnen gegeben hat, damit wir einen tollen Gottesdienst feiern können, damit wir hier Reich Gottes bauen können. Und es geht nicht darum, dass eine mehr hat, der andere weniger hat, sondern wir legen einfach alle das zusammen, was wir haben. Darauf kommt es an. Heute möchte ich den Schwerpunkt legen auf zwei Gaben. Die haben alle mit dem Sprechen zu tun. Das ist auf der einen Seite das Sprachengebet, ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Sicherlich nicht in dieser Gemeinde, aber unter den Christen generell. Ich möchte versuchen, das Thema ganz sensibel anzugehen. Ich gehe davon aus, dass es hier Menschen gibt, die sagen, das ist ein heißes Eisen. Ich bin jetzt mal gespannt, was er dazu sagt. Ich hoffe, dass du nicht mit hochrotem Kopf dieses Gebäude verlässt, sondern dass du dich darauf einlassen kannst, was ich dazu zu sagen habe. Die andere Gabe ist die prophetische Rede. Christen können auf beiden Seiten vom Pferd fallen. In diesen Diskussionen, die es häufig gibt. Beide Christen haben die Bibel in der Hand und sagen, Sprachengebet gibt es nicht mehr. Und die anderen sagen, die Sprachengabe ist die wichtigste Gabe. Wenn du die nicht hast, dann bist du kein richtiger Christ. Die haben, ich weiß nicht, ob ihr so in der christlichen Szene mal euch so ein bisschen umgehört habt, da gibt es Sachen, wo du denkst, alter Schwede, ihr habt beide die Bibel in der Hand, ihr habt beide den Heiligen Geist. Wie kann es sein, dass ihr euch da die Köpfe drüber einschlagt? Wieso kann man nicht mal ein bisschen Demut walten lassen und sagen, okay, erzähl mir doch mal, was du erkannt hast. Und erzähle ich dir mal, was ich erkannt habe. Und lass uns doch zusammen ehrlich sein und sagen, wir glauben gemeinsam an Jesus. Der Heilige Geist wirkt durch dich, indem er durch dich sprechen will. Das ist etwas, von dem Paulus zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, zutiefst überzeugt ist. Das tut er in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist. Und das beides sind Gaben, die dazu dienen, dass dein Gebetsleben, dass die Anbetung neu belebt wird. Das kann dein Gebetsleben verändern, die Sprachenrede zum Beispiel. sie ist, oder eben das Reden zur Auferbauung, das prophetische Reden. Und ich möchte mit euch den Bibeltext aus dem Korinther 14 vorlesen. Korinther 14, 1 bis 5. Da schreibt Paulus: Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist verleiht, vor allem aber danach, als Prophet zu reden. Wer in fremden Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf, ermutigt sie und tröstet sie. Wer in fremden Sprachen redet, baut damit nur sich selbst auf. Wer aber als Prophet redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte mir, dass ihr alle in fremden Sprachen reden könntet. Noch lieber wäre es mir allerdings, wenn ihr als Propheten reden könntet. Wer als Prophet redet, ist bedeutender als derjenige, der in fremden Sprachen redet. Es sei denn, er legt seine Rede aus, das hilft dann damit, die Gemeinde aufzubauen. Eigentlich möchte ich euch ermutigen, wenn ihr wenig Bibel lesen wollt in den nächsten Tagen, nur die Kapitel 12 bis 14 zu lesen im Korintherbrief. Wenn ihr viel lesen wollt, lest den ganzen Korintherbrief. Ja, aber das müsst ihr eigentlich jetzt, das soll euch Hunger machen, zu Hause mal reinzugucken. Kapitel 12 bis 14 geht es um die Gaben des Heiligen Geistes. Und hier stellt Paulus diese beiden Gaben gegenüber. Das prophetische Reden und das Reden in neuen Sprachen. Ihr könnt den Beamer ausmachen. Fremden Sprachen. Dankeschön. Aber womit Paulus hier beginnt, ist, dass er sagt, eifert oder bemüht euch um die Liebe. Da kann man sich ja fragen, wieso das denn? Wenn man jetzt nur diesen Text liest, macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Aber wenn man das im Kontext liest, dann merkt man, dass Paulus vorher etwas ganz Wichtiges gesagt hat. Er hat gesagt, ey Leute, eure Gaben sind alle toll. Wunderbar. Welche Gaben ihr alle habt, ganz, ganz, ganz klasse. Aber wenn ihr die Liebe nicht habt, wenn ihr die Liebe Gottes nicht habt, um diese Gaben einzusetzen, ist es wirklich nichts wert. Darauf kommt es an. Und dass dieser wunderbare, wahrscheinlich der bekannteste Text aus der ganzen Bibel, Korinther 13, wo es heißt, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das Thema Liebe war Paulus gerade im Zusammenhang mit den Gaben des Geistes ganz, ganz wichtig. Auch im Römerbrief sagt er, die Liebe sei ohne falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor, sagt er in dem Römerbrief, auch im Kontext der Gaben. Ihr Lieben, ich glaube, dass Paulus uns hier etwas vorweg nochmal ganz, ganz deutlich machen möchte. Das Wort Streben hier ist nicht einfach so ein passives sich auf einen Stuhl setzen und sagen nach dem Motto, wenn die Liebe kommen will, dann soll sie halt kommen. Und wenn sie Liebe nicht kommen will, dann soll sie halt wegbleiben. Da steht ein Wort, das heißt jagen, nachjagen. Wisst ihr, Volk hat das letzten Sonntag gesagt, es gibt in der Gemeinde Menschen, wo es schwer ist, sie zu lieben. Und du bist herausgefordert, der Liebe nachzujagen, diesen Menschen trotzdem zu dienen, alles in diesen Menschen hinein zu investieren, egal wie es dir dabei geht. Das ist, glaube ich, etwas, was damit gemeint ist. Dem Nacheifern, der Liebe nacheifern. Christus nacheifern, weil Christus ist die Liebe in Person. Und Paulus, sag ich schon, das war ein Versprecher, Volker hat letzte Woche gesagt, dass es nicht etwas ist, was wir aus uns heraus tun können, sondern wo es darauf ankommt, dass wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche Liebe, wenn ich meine Gaben einsetze. Ich brauche Liebe für meine Gemeinde, ich brauche Liebe für die Menschen. Und in diesem Kontext wird ja deutlich, wenn es dann um das Reden geht, dass gerade das Reden in einem öffentlichen Gottesdienst und ich würde das sogar erweitern wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das exegetisch so machen darf. Ich mache es jetzt einfach mal. Hier geht es um Sprechen, hier geht es darum, wie wir reden. Das Reden soll von Liebe geprägt sein. Und ein Wort fällt auf in diesem Text, das ist Auferbauen. Viermal kommt das hier vor. Viermal. Viermal kommt das vor. Auferbauen. Baut deine Rede die Gemeinde auf oder macht sie kaputt? In der Predigtvorbereitung bin ich wieder am Scheideweg vorbeigefahren und da haben die gerade ein Haus platt gemacht. Da steht ein fetter Bagger. Der rammt da diese ganzen Gebäude um. Der baut das nicht auf, der reißt es ab. Was ist mit deinen Worten? Reißt das die Gemeinde ab oder baut es die Gemeinde auf? Ihr Lieben, ich habe in den letzten Jahren so viel Vernichtendes über diese Gemeinde gehört, dass ich heulen könnte. Und ich fordere dich heraus, dass du gut über diese Gemeinde redest, egal ob dir alles passt oder nicht alles passt. Diese Gemeinde ist von Gott gesetzt, um in dieser Stadt das Evangelium voranzubringen, gemeinsam mit den anderen Schwestern und Brüdern dieser Stadt. Achte auf deine Sprache. Strebe nach der Liebe über das, was du sagst. Diese Gemeinde, so unperfekt wie sie auch ist, war die Gemeinde in Korinth übrigens auch. Da ging es noch viel krasser ab, meine lieben Schwestern und Brüder. Da gab es Sachen, da gab es Sünden, dass sich die Balken biegen. Gibt es bei uns vielleicht auch. Wir wollen auch nicht die Augen dafür verschließen. Aber wir wollen gut über diese Gemeinde reden. Diese Gemeinde soll auferbaut werden, sagt Paulus. Die Gemeinde soll auferbaut werden und nicht eingerissen werden durch deine Worte. Dem wollen wir nachjagen. Und dafür brauchen wir auch den Heiligen Geist. Gott schenkt uns Schwestern und Brüder, die uns immer wieder herausfordern, den Heiligen Geist um Gnade zu bitten. Ich komme zum ersten Punkt. Paulus spricht hier davon und sagt, das prophetische Reden ist das Wichtigste. Das prophetische Reden in einem öffentlichen Gottesdienst ist wichtiger als die Sprachenrede. Das war übrigens ein Problem in der Gemeinde in Korinth, nämlich dass dort Leute einfach wild durcheinander gesprochen haben. Ich habe das gerade schon gesagt. Und er sagt, es ist viel wichtiger, dass jemand anderes, oder ich wünsche mir, dass das prophetische Reden in eurer Gemeinde noch eine höhere Bedeutung hat im öffentlichen Gottesdienst. Generell kann man sagen, dass Prophetie eine Gabe ist, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmten Situationen durch seinen Geist offenbart hat. Ich wiederhole das nochmal. Prophetisches Reden ist die Gabe, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmte Situationen durch seinen Geist offenbart hat. Und noch einmal, es soll darum gehen, dass die Gemeinde auferbaut wird. Das ist das Ziel, sagt Paulus hier mehrfach. Prophetische Rede soll aufbauen. Das heißt nicht immer, dass wir so nach dem Motto, ich pinsel dir mal den Bauch, es geht nur darum, wie toll du bist. Es darf auch, das kann auch Ermahnen meinen, dass du ermahnt wirst, aber immer wieder mit der Liebe im Hinterkopf. Die Liebe ist der Maßstab auch für solche Rede. Im Alten Testament war es so, dass nur die Propheten alleine für das verantwortlich waren, was sie sagten. Da gab es dann auch Kriterien, wenn nämlich die Prophetie nicht eintraf, dann waren sie häufig einen Kopf kürzer. Da hat man sich schon überlegt, ob man Prophet wird oder nicht. Und in der neutestamentlichen Gemeinde ist es so, dass die Gemeinde gemeinsam aufgefordert ist, prophetisches Reden zuzulassen, aber auch prophetisches Reden zu prüfen. Es ist nicht in Ordnung, dass jemand sagt, so nach dem Motto, hier auftreten, sagt, ich habe ein Wort des Herrn, so spricht der Herr und wir müssen alle Ja und Amen sagen. Im Thessalonicher Brief sagt Paulus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Man darf, aus meiner Sicht, man darf prüfen und in einer prophetischen Rede mag es Sachen geben, die von Gott sind, die kann ich annehmen. Und es mag Sachen geben, da kann ich im Moment nichts mit anfangen, die kann ich auch getrost beiseite legen. Und genauso gilt es auch für eine Gemeinde. Wir haben alle den Heiligen Geist. Wenn du zu Christus gehörst, wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zu einem Volk von königlichen Priestern. Wir sind eben dieses, haben eben den Heiligen Geist und brauchen nicht mehr irgendwelche Leute, die von außen uns geistbegabt etwas sagen. Das kann hier und da passieren, will ich gar nicht ausschließen, aber du brauchst nicht jemand anderen, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Und du darfst auch mitprüfen. Sehr häufig ist es so, dass es durch Gedanken geschieht. Also man bekommt einen Gedanken oder ein Wort, das der Heilige Geist in eine bestimmte Situation hineinspricht. Häufig sind es Bibelworte. Und da möchte ich euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe während meiner Studienzeit eine schwere Krankheit erlebt, bin vor Schmerzen fast am, also es gab keine Möglichkeit mehr, die Ärzte wussten nicht, was sie machen sollen. Nach einer langen Zeit, ich habe noch irgendwie versucht, mein Studium aufrechtzuerhalten, war ich am Ende. Ich hatte Gottes nicht mehr, ich habe Gott nicht mehr reden gehört. Die Bibel hat mir nichts mehr zu sagen gehabt. Ich habe sie gelesen, habe sie zugemacht, es hat mich überhaupt nicht mehr berührt. Ich konnte kaum noch beten. Ich bin vor Schmerzen fast kaputt gegangen. Offen gestanden habe ich überlegt, mein Leben zu beenden. In dieser Zeit musste ich überlegen, ob ich mein Studium aufhöre. Und ich habe mit meinem Pastor mich getroffen, der ehemaliger Direktor des theologischen Seminars war. Und wir haben eine lange Zeit gesprochen. Und er sagte mir so, ja Jan, haben wir die Situation besprochen. Und am Ende sagte er, Jan, ich möchte noch für dich beten. Er hat gesagt, hat einiges gebetet für mich. Und dann am Ende sprach er die Worte aus dem Jesaja-Brief. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Was der Mann nicht wusste, dass ich 2 Wochen vorher einen Mann hatte, der in meinem Leben eine ganz wichtige Rolle spielt, der hier vorne schon gepredigt hat, Jürgen Schönagel, der die Gefängnisarbeit geleitet hat, der ist in der Nacht 2 Wochen vorher wach geworden, hat dieses Wort bekommen aus Jesaja 43 und hat sich gefreut und hat gesagt, danke Gott, dass du mir so ein tolles Wort gibst. In der nächsten Nacht ist er wieder wach geworden und Gott hat zu ihm gesagt, ich rufe Jan an und sag ihm das. Da höre ich das 2-mal in 2 Wochen, dieses Wort. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausgemacht hat? Gott hat mich nicht vergessen. Fürchte dich nicht. Und wenn du durchs Feuer gehst, Schmerzen können sich wie Feuer anfühlen. Ich habe immer das Bild, den bildhaften Vergleich gebraucht. Ich habe Schmerzen gehabt, als wenn mir jemand ein heißes Bügeleisen ins Gesicht hält. Wenn man mal beim Zahnarzt war, dann spürt man spontan den, wenn man Zahnschmerzen hat, wollte ich sagen, dann spürt man spontan den Impuls, ich möchte zum Zahnarzt gehen und die Schmerzen, dass die weggehen. Und diese Schmerzen habe ich fast 2 Jahre gehabt. Und da bin ich fast dran kaputt gegangen. Und das war das Reden Gottes in diese Situation hinein. Ein Wort Gottes aus dem Jesaja-Brief, was mich so ermutigt hat, dass ich den Mut gehabt habe, weiterzumachen. Häufig können es auch bildhafte Eindrücke sein, Visionen sein. In dieser Woche hatten wir Gesprächsrunden, viele. Und es gibt ein prophetisches Wort für diese Gemeinde oder ein prophetisches Bild für diese Gemeinde, was ich euch hier vorstellen möchte. Eine Schwester hat für diese Gemeinde gebetet, ihr wisst, wir stehen davor, dass wir als Gemeinde uns die Frage stellen, können wir einen Prozess gehen, dass wir noch aktiver die Menschen um uns herum erreichen können. Das haben wir auf dem Herzen als Gemeinde und wir wollen, im Moment sind in einer Phase, wo wir das durchbeten, wo wir mit der Gemeinde im Gespräch sind und da hat eine Schwester ein Bild gehabt. Und zwar hat sie Dominosteine gesehen und viele standen und hielten ein Dach. Also müsst ihr euch so vorstellen, ein Dach. Und rundherum herum waren ganz viele Dominosteine. Aber einige waren wie umgefallen, lagen die da. Und dann bekam sie eine kurze Zeit später ein zweites Bild. Es war nicht am gleichen Tag. Bekam ein zweites Bild von Dominosteinen, wo sie immer noch viele gestanden haben und die das Dach gehalten haben. Und ein Teil lag. Und das war dann die Erklärung, die auf die Dominosteine, die liegen, die das Dach nicht tragen, das sind Schwestern und Brüder, die auf den Knien beten. Und ich habe über dieses Wort diese Woche nachgedacht. Ich habe auch mit einigen, die dabei waren, gesprochen. Und ich glaube, dass Gott diese Gemeinde an der Stelle in 2 Richtungen bringen will. Auf die Knie und zu den Menschen. Und ich möchte euch herausfordern, dass ihr euch die Frage stellt, wo kann das passieren und wo ist dein Platz? Das hat uns die Woche über bewegt. Mich hat es bewegt und ich habe auch andere gefragt. Eine andere Form kann sein, dass ein Beispiel für prophetisches Reden kommt bei Jesus vor, wo er einer Frau begegnet, die er nicht kannte. Und er bekommt ein, in dem Gespräch mit ihr sagt die Frau zu Jesus, ich hole meinen Mann. Und dann sagt Jesus nein. Nee, sagt sie, nee, ich habe, einen Moment, ich habe mich hier gerade verhaspelt. Jesus spricht zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, geh hin und ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann, Jesus. Und dann spricht er zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann, sondern 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, das hast du recht gesagt. Also Gott, ein prophetisches Wort für diese Frau, ein Wort, wo sie sagen kann, wow, hier spricht offensichtlich jemand, der, das kann der nicht wissen. Eine Form der Offenbarung in eine konkrete Situation hinein. Also das sind Möglichkeiten, wie prophetisches Reden passieren kann. Und ich möchte uns ermutigen, dass das hier in der Gemeinde wieder stärker auch zunehmen darf. Untereinander, in den Hauskreisen. Ich glaube, fast alle von euch haben das hier und da schon erlebt. Und das ist prophetisches Reden. Wenn dir jemand ein Wort der Ermutigung zuspricht, oder wenn du einen Impuls hast, ein Bild hast, du musst es ja nicht mit dem Habitus oder wie sagt man das, nee, ist egal, mit der Haltung, möchte ich sagen, mit der Haltung, ich bin der Prophet und ich habe jetzt was zu sagen und allem ruhig zu sein, sondern du kannst ja kommen und sagen, du weißt du was, ich habe den Impuls gehabt, ich habe gebetet für dich und dann habe ich das Bild bekommen. Prüf das doch mal für dich. Oder ich habe diesen Bibelvers, der fiel mir gerade ein, als ich dich gesehen habe, kann ich dich da irgendwie mit ermutigen? Dass wir das neu in den Blick bekommen, dass wir das leben, das baut auf. Und wenn der andere damit nichts anfangen kann, ja gut. Paulus sagt ja, wir sollen es prüfen und das Gute behalten. Wenn es für dich nicht gut ist, so what. Eine Form von prophetischer Rede im Neuen Testament, in der neutestamentlichen Gemeinde, sehr beachtlich, finde ich, ist in Apostelgeschichte 21 beschrieben, wo Paulus unterwegs ist und da heißt es dann in Apostelgeschichte 21, und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, denn den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Eine krasse Situation. Da hatte offensichtlich jemand das Amt des Propheten. Sein prophetischer Dienst war bestätigt gewesen und Paulus hat ihm das abgenommen. Also das ist nochmal eine Autorität in der damaligen Gemeinde gewesen. Und er hat gesagt, durch diese Zeichenhandlung, Paulus, du wirst gebunden werden und du wirst vor Gericht gestellt für das, was du sagst und tust. Und die Menschen haben versucht, ihn davon abzuhalten. Paulus hat gesagt, nee, ich weiß, ich habe das in meinem Herzen. Spricht auch im Philipperbrief zum Beispiel. Ich möchte am liebsten bei Christus sein. Ich möchte mein Leben hinlegen für Jesus. Also es geht nicht immer nur darum, dass es happy, clappy, alles eitel Sonnenschein ist, aber Paulus ist ermutigt worden, glaube ich, in dieser Situation durch das prophetische Wort, der Weg, der vor mir ist, der ist nicht leicht, aber ich werde ihn gehen, damit der Name Jesu verherrlicht wird. Weil nur um das ging es ihm. Und er hat in seinem Herzen die Gewissheit, die Bestätigung durch dieses prophetische Wort, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und Paulus hat hier, wenn wir den Korintherbrief hier uns anschauen, diesen Text, den wir gerade vor Augen haben, Korinther 14, ist das eben ein Kriterium, dass es die Gemeinde aufbaut, dass es Gläubige aufbaut. Und das soll auch in unserer Gemeinde immer mehr der Fall sein. Es darf im Gottesdienst passieren. Es, in dem Sinne, dass wir da auch die Möglichkeit haben, solche Bilder dann auch zu prüfen. Also wenn du den Eindruck hast, es ist etwas Wichtiges für die Gemeinde, du hast ein Bild bekommen im Gebet für die Gemeinde, schreib es kurz auf. Sag es 1, 2 Leuten und dann wollen wir das hier auch, wenn wir den Eindruck haben, dass es hier jetzt dran ist, auch wie in diesem Fall vorlesen oder die Personen selber bitten, das vorzutragen, wie wir das vorhin erlebt haben im Lobpreis. Unsere Gemeinde sondern ein Ort sein, wo der Heilige Geist auch auf solche Art und Weise sprechen darf. Der zweite Punkt, die Sprachenrede, von der Paulus hier spricht. Da ist erstmal die Frage, die Sprachenrede, was ist das denn überhaupt? Sprachenrede, in Zungen beten, Glossolalie, all solche Worte, die man da hier und da hört. Und die, zugegeben vielleicht, wenn du das noch nie gehört hast, skurril sein können. Es handelt sich bei der Sprachenrede um eine Sprache, die der Heilige Geist schenkt, die du nicht erlernen kannst, und sie dient der Kommunikation mit Gott und vor Gott. Mal als mögliche Definitionsangebot. Es handelt sich um eine Sprache, die der Heilige Geist dir schenkt, die du nicht lernen kannst, die der Kommunikation mit Gott dient. Und auch der Kommunikation vor Gott, also in der Anbetung zum Beispiel. Und darüber hat es einen großen Streit in der Christenheit gegeben, gerade in den letzten 100 Jahren. Da wird dann argumentiert, bei den Korintherbrief, da steht das an letzter Stelle, deswegen ist es die letzte Gabe, ist gar nicht so wichtig, brauchen wir nicht mehr. Komischerweise steht es im Markus-Evangelium auch in einer Aufzählung von Gaben, aber da eben nicht an letzter Stelle. Also das biblische Argument trägt aus meiner Sicht schon mal nicht. Es ist eine Gabe, die ist wichtig, aber sie ist nicht die wichtigste. Es ist eine Gabe, nach der wir uns genauso, Paulus sagt es ja, strebt nach den Gaben, eifert nach den Gaben. Das heißt also, auch da bist du gefordert und sag Gott, sei vor Gott, bitte Jesus, dass er dir diese Gabe gibt. So habe ich das gemacht. Völlig unwissend an einem Lobpreisabend des CVJM in Osnabrück habe ich den Eindruck gehabt auf einmal, dass Gott sagt, Jan, gleich kommt ein Freund. Ich musste kurz nach draußen, es war eine furchtbare Luft in dem Laden. Und habe ich draußen gesessen und hatte ich den Eindruck, dass ein Freund von mir gleich rauskommen wird und mir was sagen wird, was wichtig ist für mich. Und ich komme aus einer traditionellen Baptistengemeinde, ich wusste gar nicht, was Zungen sind. Ich wusste gar nicht, was Sprachengebet ist. Und dann kommt ein Freund, ich habe gesagt, Gott, ist so kalt draußen, ich zähle bis 100, und wenn er da nicht kommt, gehe ich wieder rein. Ich bin bis 30 gekommen und mein Freund Sascha kam raus und sagte, du Jan, was weißt du, also der kommt aus der Pfingstgemeinde, ne? Und so, Jan, wie sieht's aus, Heiliger Geist, und hat mir das alles erklärt. Und ich habe mich ganz kindlich da hingekniet mit meinem Freund zusammen und habe gesagt, wenn das von dir ist, Jesus. Wir haben Lukas 11 uns angeguckt, was wir hier auch schon zitiert haben in der Predigt. Dass der Vater im Himmel uns gute Gaben gibt. Wenn ich mich hinknie vor Jesus und sage, Jesus, füll du mich mit deinem Heiligen Geist. Vater im Himmel, gib du mir deinen Geist. Gib du mir die Gaben, die du mir geben willst. Soll ich denn Angst haben? Nur weil irgendwelche Theologen meinen, dass das irgendwie nicht geht und was weiß ich was. Ich glaube dem Wort Gottes und ich glaube meinem Vater im Himmel, dass er mir niemals einen Stein, eine Schlange oder einen Skorpion geben wird. Die Leute, die dir Angst machen wollen, dass es dämonische Geister sind, möchte ich darauf verweisen, es ist die Frage, vor wem du stehst. Ist es der Vater im Himmel oder ist es der Teufel? Und ich bin der Überzeugung, wenn ich zu meinem Vater im Himmel gehe, der mich erkauft hat durch das teure Blut seines Sohnes, dass er mich niemals mit einem dämonischen Geist überfallen wird. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich im Geist vor Gott begibst und sagst, Gott, bitte gib mir all das, was du hast. Und wenn du die Sprachenrede nicht sofort bekommst, kein Problem. Du bist kein schlechterer Christ. Du bist nicht wichtiger oder nicht weniger wichtig oder solche Dinge. Ich möchte dich ermutigen, strebe nach dieser Gabe, wie Paulus es auch sagt. Was ist denn der Sinn? Ich möchte noch ein Beispiel nennen. Ich habe in einem, heute wird es, ich gebe mir Mühe, dass es nicht so lang wird, ich habe in der Gefängnisarbeit habe ich das über das Thema Sprachengebet und so weiter gesprochen vor den Gefangenen. Ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht. Und als wir dieses Thema dran hatten und wir zusammen nach Brandenburg ins Gefängnis gefahren sind und die Frage gestellt haben, wie wollen wir das den Leuten erklären? Ich meine, das sind alles Leute, die haben vom Glauben und Gott nichts am Hut. Und wir erzählen jetzt, man redet in einer fremden Sprache und das kommt vom Geist Gottes. Und wir haben uns total die Sorgen gemacht. Wie kann man das erklären? Das ist ja so strange. Und dann haben wir hatten einen in der Gruppe, der hatte Jesus kennengelernt, der hatte Jesus sein Leben übereignet und hatte auch diese Gabe bekommen. Und wir erklären so uns einen ab über Apostelgeschichte und über Korintherbrief und wie das alles in Sprachenrede und was man das von Gott. Und auf einmal sagt der eine Gefangene, ach Jan, das kenne ich, das habe ich auch erlebt. Ich bin ja jetzt immer morgens in der Küche und muss da morgens immer putzen. Und dann habe ich geputzt, morgens war keiner da, dachte ich.
und ich habe den Herrn gepriesen in neuen Sprachen. Und auf einmal kommt einer von den Rumänen hinterm Kühlschrank hervor und er sagt mir, ich habe ihm gerade sein Problem mit Gott erklärt, woher ich denn Rumänisch kann. Dann haben wir gesagt, ja, genau das meinen wir. Genau das wollten wir euch erklären. Ja? Also es kann eine Sprache sein, eine lebendige Sprache, die du nicht kennst, die ein anderer aber verstehen kann. Es kann aber auch eine Sprache der Engel sein, wie es im Korintherbrief heißt. Und wenn ich in Sprachen der Menschen oder in Sprachen der Engel sprechen würde, ist egal. Es ist eine Sprache, die Gott dir schenkt, um mit ihm zu reden. Ganz kurz, der Sinn der Sprachen hier ist primär, dass du im Gebet aufgebaut wirst. Wer in fremden Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, sagt Paulus im Korintherbrief. Denn niemand versteht ihn, was er unter dem Einfluss des Geistes sagt. Das bleibt vielmehr ein Geheimnis. Paulus sagt, dass der Geist, wer in Sprachen betet, dass er sich selbst erbaut. Es ist, dass sich das innerlich geistlich aufbaut. Ich möchte als zeugnishaft sagen, aus meinem eigenen Erleben, ich versuche täglich viel Zeit im Gebet zu verbringen. Paulus fordert uns dazu auf, alle Zeit zu beten. Wie soll das funktionieren? Wenn ich nur im Verstand, also was mir gerade in den Kopf kommt, bete, dann bin ich oft nach 10 Minuten durch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich in Sprachen bete, dann habe ich häufig eine Zeit und häufig nach 20 Minuten, einer halben Stunde merke ich, wie ich innerlich aufgebaut werde. Wie ich neue Kraft bekomme, wie ich vor Gott bin und ich weiß nicht, was ich da sage. Ich kann das nicht erklären. Aber ich denke an Leute, ich denke an die Gemeinde, ich denke an die Familie, ich denke an meine Beziehung zu Jesus. Und ich merke, dass Gott mir begegnet und dass ich inwendig aufgebaut werde. Paulus sagt es, wer in Sprachen betet, baut sich selbst auf. Und das ist ein wunderbarer Sinn, warum Gott uns das schenkt. Denn wer in Sprachen betet, betet im Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede, sagt Paulus im Korinther 14, Vers 14. Also es heißt also, wenn deine Worte am Ende sind, schenkt dir der Heilige Geist eventuell neue Worte, die du dann in eben dieser Gabe oder in dieser Sprache formulieren kannst. Dein Gebet muss nicht am Ende sein, wenn du nicht mehr weißt in deinem Verstand, was die richtigen Worte sind. Dein Geist kommuniziert weiter mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Und das ist möglich. Im Römerbrief heißt es in Römer 8, Vers 26, der Heilige Geist hilft unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, warum, worum und wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Das Wort hier im Römerbrief, was dort gemeint ist, das hat in der hellenistischen Welt, in der Umgebung damals, war das ein Begriff für ein Beten, das nicht durch den Verstand, sondern vom Geist des Menschen hervorgebracht wird. Also insofern kann man auch diesen Text auslegen als ein Wort, wo Gott durch dieses Seufzen die Anliegen, die in deinem Geist sind, der Heilige Geist, die vor Gott bringt, in seine Gegenwart bringt. Auch der Heilige Geist hilft dir dann im Gebet. Im Gottesdienst darf die Sprachenrede auch einen Raum haben. Das gab es in unserer Gemeinde oder gibt es in unserer Gemeinde nicht so besonders häufig. Und ich möchte ausdrücklich dazu ermutigen, wenn du den Eindruck hast, du hast eine Sprachenrede für die Gemeinde, bitte, und das ist die Auslegung, die auch von Paulus kommt, dann sage sie und warte, ob eine Auslegung kommt oder ob der Geist Gottes dir selber eine Auslegung gibt. Es ist wichtig, dass eine Sprachenrede geordnet in einem Gottesdienst vorgetragen wird. Es soll nicht mehr als 2 oder 3 sprechen, sagt Paulus. Und wenn eine Sprachenrede kommt, dann ist sie auszulegen zur Auferbauung der Gemeinde. Ja, also wenn du eine Sprachenrede hast und betest für deine Oma, die irgendwo 100 Kilometer weg ist, was mit der Gemeinde gar nichts zu tun hat, dann hat das nicht, dient das in dem Moment nicht der Auferbauung der Gemeinde, das dient deiner Oma, aber das hat vielleicht nicht den Raum in deinem Gottesdienst. Ja? Es geht um die Ordnung im Gottesdienst, dass die Gemeinde auferbaut wird. Und dazu möchte ich ausdrücklich ermutigen, wenn du den Eindruck hast, dass du eine Sprachenrede hast, die Gemeinde auferbauen soll, dann sprichst sie im Lobpreis, während der Lobpreiszeiten. Es gibt immer wieder Phasen, wo wir auch vielleicht das, so wie heute bei den prophetischen Reden, sagen können, wir unterbrechen kurz. Hier gibt es eine Sprachenrede, die die Gemeinde aufbauen soll. Und vielleicht gibt es einen anderen, der die auslegen kann. Und Gott wird uns dadurch dienen. Ich bin davon fest überzeugt und ich möchte ausdrücklich dazu ermutigen, dass wir das wieder neu auch in der Gemeinde im Gottesdienst erleben. Ihr Lieben, Gott spricht aktuell in unsere Situation hinein. Er will deinen Mund gebrauchen, um die Gemeinde aufzubauen, durch Sprachenrede, durch prophetisches Reden. Schwestern und Brüder sollen durch dich beschenkt werden. Stell dir das mal vor, du bist ein Geschenk für die anderen. Ein Gottesgeschenk für die anderen. Das, was Gott dir gegeben hat an Worten, kann den anderen so ermutigen und so aufbauen. Das, was Gott dir gegeben hat an Sprachenrede, kann die Gemeinde aufbauen. Ich ermutige uns ganz besonders, dass wir das wieder neu praktizieren, auch in den Hauskreisen, hier im Gottesdienst, aber immer in dieser Ordnung, die Paulus im Korintherbrief uns da auch anbietet. Amen.